glaube, jetzt kommen die Sachen langsam näher. Okay, fangen wir an. Einen wunderschönen guten Morgen. Wenn Sie bitte die Tür zumachen, dann hören wir ein paar Handwerker weniger. Unser heutiges Thema sind neuronale Gase. Wie kommen wir dahin? Wir hatten zuerst uns überlegt, was Klassifizierung bedeuten kann, nämlich eine Art von Quantisierung. Aufteilen des Eingaberaums in einzelne Stücke und stellvertretend dafür etwas abspeichern. Das ist sehr praktisch, damit kann man eine Menge Speicherplatz sparen. Und diese Kodierung ist durchaus üblich bei Umwandlung von beispielsweise analog auf digital und Werten und so weiter. Dann hat man überlegt, wenn man diese Klassen bilden möchte, wie kann man am besten vorgehen? Man kann versuchen, eine Konkurrenz zwischen diesen Klassen einzuführen und sagen, derjenige, der diese Konkurrenz gewinnt, der kann noch sich besser anpassen und die anderen bleiben außen vor. Es gibt also immer nur die Prototypen, Klassenprototypen, die sich anpassen, und diese anpassenden Klassenprototypen ermöglichen damit eine bessere Repräsentation, weil nicht einer auf jeden Fall immer angepasst, sondern immer der geeignetste angepasst wird. Und man kann da ein Kriterium aufstellen, gibt es keinen geeignetsten, kann man einen neuen zusammenbauen. Dann hatten wir uns überlegt, dass das Ganze in einem gesamten Rahmen gesehen werden kann, nämlich von selbstorganisierenden Karten, wie sie üblicherweise in biologischen Systemen zu finden sind. Die Anwendung von solchen selbstorganisierenden Karten waren das Traveling Salesman Problem, ein klassisches Problem der Informatik. Und wir hatten gesehen, dass wenn man solch eine Kohonenkarte aus einem eindimensionalen Strang bestehen lässt, wie so eine Art Gummiband, dass das dann durchaus erfolgreich dieses Traveling Salesman Problem lösen kann in der Form, dass es approximativ gelöst wird. Eine suboptimale, aber sehr gute Lösung. Da greifen die Argumente nicht, dass man da ja ein NP-vollständiges Problem hat, was also sehr, sehr schwierig zu lösen ist und furchtbar lange dauern kann. Die suboptimalen Lösungen sind schneller. Wir hatten allerdings ein Problem, und das möchte ich Ihnen jetzt genauer erzählen, mit diesen ganzen selbstorganisierenden Karten. Und zwar, dass dieses Problem darin besteht, dass die Karten sowohl eine Eingabedimension und eine Ausgabedimension haben. Die Ausgabedimension, im Unterschied zur Eingabedimension, aber fix ist. Und diese feste Ausgabedimension beschert uns diese Karten, die genau festgelegt sind. Beispiel, eine zweidimensionale Ausgabe heißt, wir haben alle Einheiten zweidimensional angeordnet auf einer Fläche und können sie damit dann aktivieren. Nun ist es so, dass diese Art von Repräsentation nicht immer optimal ist. Das möchte ich Ihnen genauer zeigen. Also gucken wir uns mal Folgendes an. Eine Einbettung eines dreidimensionalen Punktmenge in eine zweidimensionale Projektion. Und da sieht man, dass diese Einbettung so geht, dass es eigentlich, Sie sehen das Netz, so leichte Schwankungen hat, dreidimensionale Schwankungen, einfach durch die Stochastik bedingt. Und das führt zu Verwerfungen. Diese Verwerfungen möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie das geht. Und zwar einem einfachen Beispiel. Angenommen, wir haben ein zweidimensionales Netz. Das zweidimensionale Netz kann beispielsweise so verlaufen. Das ist das Zweidimensionale. Projizieren wir das Ganze beispielsweise in diese Richtung hier auf ein Eindimensionales, Nehmen wir mal an, wir haben x1 und x2. Wir projizieren das Ganze nur auf das Eindimensionale. Dann bedeutet das, das hier wird hierhin gemappt, das hier wird hierhin gemappt. Entsprechend so weiter. Und an dieser Stelle hier sehen wir, dass das hierhin kommt, das kommt hierhin, das aber hierhin, hierhin und dann geht es hier weiter. Wir erkennen, dass die Reihenfolge 1, 2, 3, plötzlich 4 und hier kommt 5 hin und hier kommt 6 und 7 und dann kommt hier wieder 8 und 9. Wir sehen, die Reihenfolge ist nicht kontinuierlich. Das, diese Dings hier, das ist diese Falte hier, die führt dazu, dass wir eine Abbildung haben, die nicht mehr kontinuierlich ist, sondern Sprünge hat. Und diese Sprünge in der Abbildung, das ist das, was uns Probleme macht. Das heißt, ganz konkret, wenn wir so ein Mapping haben, an der Stelle, dass es wunderschön kontinuierlich läuft, immer der Nachbar mit dem Nachbarn ähnliche Werte repräsentieren, haben wir plötzlich ganz scharfe Sprünge drin. Plötzlich ist der Nachbar eine total andere Klasse, etwas ganz anderes. Und diese Art von Sprüngen können wir auch in biologischen Systemen beobachten. Da sieht es so aus, dass beispielsweise in bestimmten Arealen vom Gehirn sensitiv sind für eine Richtung, also visuelle Reizrichtungen, und ein Neuron daneben ist plötzlich eine ganz andere Reizrichtung vorhanden und dann geht es wieder ganz langsam kontinuierlich. Wenn man sich das also mal aufmalt, zweidimensional sieht es dann so aus, beispielsweise eine Richtung, die wir gehen mal ganz langsam hier in eine Richtung, die immer weiter sich verändert, das sind die Richtungen, für die diese Zellen empfindlich sind. Und es kann dann sein, dass plötzlich eine Zelle weiter plötzlich so lang das geht. Das heißt, an dieser Stelle gibt es einen Bruch. Und dieser Bruch lässt sich so erklären, dass wir auf eine zweidimensionale Fläche beispielsweise etwas Dreidimensionales drauf projizieren. Und unsere Sensorik ist ja dreidimensional eigentlich, ist nicht zweidimensional. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir einen dreidimensionalen Raum in einen zweidimensionalen überführen wollen und bei dieser Gelegenheit leider Brüche reinkriegen. Das ist die Schwierigkeit von der ganzen Sache. Mit anderen Worten, dadurch, dass wir versuchen, die intrinsische Dimension von 3 auf eine willkürliche Dimension von 2 abzubilden, haben wir Schwierigkeiten, das alles schön kontinuierlich durchführen zu können. Es gibt diese Falten. Diese Falten sind sehr unschön. Jetzt fragt man sich, wie kann ich das verhindern? Wie könnte ich es schaffen, dass ich die Falten nicht hinkriege, sondern dass die Dimension, die Ausgabedimension, natürlich ist, das heißt dem Problem entsprechend. Die intrinsische Dimensionalität des Problems auch wirklich hinterher repräsentiert wird. Und um das hinzubekommen, dazu sind diese neuronalen Gase da. Die neuronalen Gase unterscheiden sich von dem normalen selbstorganisierenden Karten dadurch, dass die Nachbarn nicht vorher festgelegt sind, sondern durch die Aktivität bestimmt werden. Das geht dann folgendermaßen vor sich. Die Nachbarschaftsverbindungen sollen adaptiv geformt werden. Und das geschieht, indem wir die Klassenprototypen nur dann zu Nachbarn machen, wenn sie in der Adjazenzmatrix 1 sind. Oder andersrum, wir repräsentieren erstmal die Nachbarschaft in einer Matrix. Diese Matrix ist aber nicht fix, sondern sie ist dynamisch. Und die Idee ist, diese Matrix lernen zu lassen. Ich stelle es mal ein bisschen. Es geht nicht schärfer, schade. Gut. Wie geht das? Nun, das fängt einfach damit an, dass wir wieder Winner Take All, hier das Maximum der Aktivität suchen, das ist die klassische Winner Take All-Regel. Und nachdem wir dieses Neuron K gewählt haben, was das Maximum ist, dann gucken wir nach, wie lautet die Nachbarschaft? Wir gucken also die Aktivitäten mit allen anderen und gucken die Korrelation von dieser Aktivität mit allen weiteren, gucken, was hat der einen ähnlichen Aktivitätswert oder andersrum, was hat maximale Aktivität ebenfalls noch mit. Irgendwo, irgendeins. Und mit dem festigen wir einfach unsere Verbindung. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben eine Verbindung zu diesem von K nach R, die wird mit diesem Term hier noch zusätzlich, Korrelationsterm, gefestigt. Und dieser Korrelationsterm, der ist erstmal vorläufig. Und mit der Zeit können wir ihn dann schärfer formulieren. Das heißt, wenn er einen bestimmten Wert überschreitet, dann wird er zu einer Adjazenzmatrix-Eintrag. Vorher sind es vorläufige Verbindungen, die genommen werden. Sodass man also nicht absolut, da ist der Nachbar, dann ist er wieder weg, dann ist er wieder da, sondern dass wir erstmal warten, ob er tatsächlich dauerhaft Nachbar ist. Also nachher A ist dann also ein Mittelwert von dieser Lernfunktion hier. Gut. Und das, die Lernregel selber für ein Neuron lautet dann halt, wenn es das Selektierte ist, dann möge es durch die entsprechende normale Lernregel, wir kennen sie, die von die SOM-Lernregel, tatsächlich auch hingeschoben werden, wo das X, die Eingabe, hinkommt, im Eingaberaum. Das ist also eine Lernregel im Ausgaberaum und das ist eine Lernregel im Eingaberaum. Zwei ganz verschiedene Räume, in denen das Ganze stattfindet, mit verschiedenen Motivationen. Hier passen wir die Klassenprototypen besser an die Eingaben, und hier passen wir die Nachbarschaft an, die auch eine entscheidende Rolle spielt bei der ganzen Geschichte. Gut. Was kommt dann dabei raus? Erstmal gibt es Fragen dazu, zu diesen Lernregeln. Ungefähr klar geworden, wozu sie da sind. Neuronale Gase nennt man es deshalb, weil erstmal gar keine Nachbarschaft da ist, die sich dynamisch formt und jedes Neuron mit seinem Gewichtsvektor irgendwo im Eingaberaum rumdriftet und sich verschiebt, aber natürlich durch die Nachbarschaftsfunktion auch die mitlernen, die tatsächlich Nachbarn sind. Also hier können wir die Nachbarschaftsfunktion noch mit einfließen lassen. Das ist erstmal die klassische Regel, aber wir können sie für die nächsten drumherum ebenfalls mit ansehen. Gut. Es gibt eine, das ist eine Version, es gibt ein paar Versionen von diesen neuronalen Gasen, wie man die lernen lassen kann. Das ist jetzt mal eine Version, die ich mir aufgeschrieben habe. Und klassischerweise gibt es eine entsprechende eine Demo davon, wo man das zeigen möchte. Das ist die hier. Wir fangen an mit einem dreidimensionalen Raum. Alle Punkte sind die einzelnen Endpunkte dieser Gewichtsvektoren. Das sind also die Gewichtsvektoren der Neuronen. Sie sehen, sie sind gleichmäßig über den ganzen dreidimensionalen Raum verteilt. Zum Zeitpunkt t gleich 0 haben wir erstmal keine Ereignisse vorliegen. Jetzt, zum laufenden Zeitpunkt, kommen Ereignisse. Die Ereignisse sind Zufallszahlen gezogen aus diesem dreidimensionalen Raum, diese Quader, der hier angezeigt ist. Aus dem zweidimensionalen, diese Fläche, die hier angezeigt ist, und aus dem eindimensionalen gerade und einem Ring. Also auf diesen Linien sind dann die Ereignisse drauf. Wir haben also eine Mischung aus intrinsisch dreidimensionalen, zweidimensionalen und eindimensionalen im selben Raum. Und das System soll lernen, sich daraufhin anzupassen. Was passiert? Nun, tatsächlich bilden sich Nachbarschaften heraus. Diese Nachbarschaften sind zwischen den einzelnen Neuronen. Sie sehen, dieser Raum hier ist erstmal nur im Mittelwert angenommen worden, auch hier im Mittelwert. Aber langsam bildet sich das aus. Das ist bei 5000 Iterationen. Bei 15.000 Iterationen ist es schon wesentlich besser zu sehen. Und wenn man dann noch weitermacht, bei 40.000 haben wir eine ziemlich gute Repräsentation der Nachbarschaften, Neuronen plus Nachbarschaften innerhalb eines dreidimensionalen, zweidimensionalen und eindimensionalen Raumes. Kontinuierlich. Das heißt, dieses System kann sich anpassen an Dimensionalitäten der Eingaben, ohne dass man es verändern muss, selbstständig. Die Nachbarn sind jeweils mit einem Strich miteinander verbunden und Sie sehen, dass die Nachbarschaften gut übereinstimmen. Nicht nur, dass die Gewichtsvektoren drin sind, sondern auch die Nachbarschaften entsprechend. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Gibt es Fragen dazu? Das sind neuronale Gase. Wissen Sie jetzt, was neuronale Gase sind? Sie sehen Gase deshalb, weil wie so Gaspartikel die einzelnen Gewichtsvektoren hier rumschwirren und erst sich dynamisch dann zu einer Nachbarschaft formen. Wozu kann man sowas verwenden? Nun, zweifelsohne immer dann, wenn man gar nicht weiß, was die intrinsische Dimension ist. Man möchte gerne rauskriegen, wie groß ist die eigentlich. Wenn man den Algorithmus drauf loslässt, dann passt er sich an und hinterher kann man dann versuchen, so rauszukriegen, okay, jetzt habe ich eine Nachbarschaft und ein Gebilde, was ist das? Ist das jetzt ein 3-Dimensional, 2-Dimensional, 1-Dimensional? Man kann Tests machen auf dem, was nachher rausgekommen ist und dann damit rausbekommen, was für ein Problem habe ich eigentlich? Wie viele Dimensionen sind eigentlich entscheidend? Und ich entsinne mich, dass man sowas mal ausprobiert hat beim Gehör, bei akustischen Signalen vom Hören. Und da hatte man wohl rausbekommen, dass wir ein dreidimensionales Gehör haben. Das heißt, wir hören im Prinzip nicht nur zwei, nicht nur links, rechts, oben, unten, sondern auch wir können weiter hören über das. Hinaus, also auch Entfernung mit versuchen abzuschätzen. Nun, wenn wir solche Beobachtungen machen, dann fragen wir uns, was für Mechanismen gibt es, um das tatsächlich zu erreichen? Und das ist dann weiter gefragt. Aber als Test, was eigentlich die Dimensionalität der Signale sind, die wir hören oder die überhaupt in irgendeiner Datenmenge drinstecken, ist das ganz gut geeignet. Normalerweise kriegt man das sonst schwer raus. Okay, zum Abschluss von diesem Kapitel möchte ich Ihnen noch ein paar Varianten vorstellen. Eine Variante ist so ein Gummiband nach Algorithmus. Wir können versuchen, die Aktivität der Nachbarn mit einzubeziehen, beispielsweise indem wir zusätzlich hier zu diesem Term, der uns sagt, das W soll zu dem X hinmarschieren, auch noch sagen, okay, und außerdem soll es lernen mit der Aktivität, wie stark sie ist. Je stärker die Aktivität, umso stärker soll auch das gelernt werden. Und außerdem noch geht die Aktivität der elastischen ein. Das heißt, den Abstand zu den Nachbarn innerhalb dieser Nachbarschaft ist ebenfalls noch mit drin. Damit versuchen wir, das Ganze so zu optimieren, dass der Abstand zu den Nachbarn möglichst klein wird. Wir uns vorstellen, das hier wäre ein Gradientenalgorithmus und wir integrieren das Ganze, dann ist das ein Quadrat. Damit ist der quadratische Abstand gemeint, der möglichst klein werden soll zum Optimieren. Okay, also ein Elastikanteil ist auch möglich, sodass wir das Ganze nicht durch so eine dynamische Nachbarschaft mit Hilfe solche Adjazenzmatrizen machen, sondern mit Zusatztermen bei dieser Lerngleichung. Bei dem elastischen Netz, was auch in der Literatur existiert, gibt es noch ein paar zusätzliche interessante Mechanismen. Leider sind die zur Hälfte von der Sonne ausgeblendet. Da muss ich ein bisschen improvisieren. Also, beim elastischen Netz haben wir zum einen ein Soft-Winner-Take-All-Auswahl. Sie sehen das mal hier. Wir haben also die Aktivität geteilt durch die Gesamtaktivität. Damit wird es zur relativen Aktivität. Wir haben also die relative Aktivität, die an dieser Stelle da ist, die dann wirkt. Und wir haben zusätzlich noch eine Aktivität, die durch den Abstand geprägt ist, entsprechend dem Soft-Winner-Take-All. Das ist so eine Art von Exponentialfunktion, Glockenfunktion, gaußsche Glockenfunktion, die besonders groß ist an der Stelle, wenn x gleich w ist, und je mehr der Abstand wächst, umso mehr fällt sie ab. Das heißt also, die Aktivität ist, wenn das x nicht bei dem w i ist, besonders klein. Und je größer, umso dichter man dran ist. Und damit wird das besonders stark, wo das x sehr dicht bei unserem Klassenprototyp liegt, also gut klassifiziert wird. Das Ganze ist dann sozusagen die relative Aktivität. Okay, also eine neuronale Gasvariante, die ich Ihnen da vorstellen kann. Gibt es Fragen zu diesem Kapitel, konkret neuronale Gase? Neuronale Gase als spezielle Version des konkurrenten Lernens. Wenn nicht, dann würde ich an dieser Stelle kurz stoppen und sagen, okay. Und übergehen auf unser nächstes Kapitel. Und das nächste Kapitel sind radiale Basisfunktionen. Radiale Basisfunktionen. Jetzt überlege ich gerade, wo ich das hinlege. Kurzer Stopp. Ich glaube, ich werde nach links hingehen mit dem Bild, damit die Sonne etwas ausgeblendet wird. Darf ich kurz? Danke. So, in der Hoffnung, wenn die jetzt weiter wandert, dann werden wir nicht zu viel vom Bild vermissen. So. So geht das? Ist das jetzt okay für Sie auch? Wunderbar. So, dann bewegen wir uns jetzt eher in diesem Bereich jetzt hier. Gut. Radiale Basisfunktion. Was soll dieses Kapitel? Nun, wir haben bisher alle möglichen Netzwerke kennengelernt, die mit sigmoidalen Ausgabefunktionen funktioniert haben. Sigmoidale Ausgabefunktionen sind sehr schön, sind sehr gut. Multilayer Perzeptrons benutzen sie stark. Aber es gibt ein paar Probleme. Und zwar, das Problem liegt daran, nicht nur, dass wir sehr viele Funktionen brauchen, um etwas zu approximieren, sondern auch, dass die Änderung einer Funktion die Gesamtfunktion des gesamten Netzes beeinflusst. Möchten wir inkrementell etwas erreichen, inkrementell eine Funktion approximieren, dann ist das ungeeignet, weil das Zufügen neuer Funktionen, neuer Neuronen automatisch eine Änderung der Gesamtfunktion beinhaltet. Deshalb ist eine andere Sorte von Funktionen sehr sinnvoll, und das sind die sogenannten radialen Basisfunktionen. Was kann ich Ihnen da vorstellen? Nun, diese radialen Basisfunktionen, kann ich erstmal etwas dazu erzählen, wozu sie gut sind. Sehr schön für die Klassifikation, aber auch für die Approximation geeignet. Zweitens, danach, nach der Aktivitätserklärung, etwas Lernen da drin. Und dann eine typische Anwendung, das sind sogenannte Support-Vektormaschinen. Support-Vektormaschinen, was das ist, wie die funktionieren, erkläre ich Ihnen dann. Sie sollten wissen, dass wenn Sie irgendwo eine Klassifikation machen, eine adaptive Klassifikation, dann unweigerlich die Frage kommt, und der Vergleich mit einer Support-Vektormaschine, was bringt der? Die besten Ergebnisse lassen sich heutzutage mit Support-Vektormaschinen erreichen. Den Code dafür kriegen Sie aus dem Internet direkt, kann man also benutzen, muss man nicht selbst programmieren, aber sie sind etwas, was sozusagen heutzutage vielfach als Ultima Ratio angesehen wird. Die besten Leistungen kriegt man damit. Deshalb sollten Sie wissen, wie die Dinger funktionieren, was das ist und wie man damit umgehen kann. Und worauf sie überhaupt beruhen, die Grundlagen. Und dann noch Anwendung von RBF-Netzen, was ich Ihnen präsentieren kann. Gut, Das ist unser Programm. Werden wir alles heute nicht schaffen. Wir fangen einfach mal an mit den grundlegenden Überlegungen. Was sind überhaupt radiale Basisfunktionen und wieso sind die ganz praktisch? Eigentlich haben wir als Aufgabe eine Klassifikation. Das seien hier mal verschiedene Samples einer Klasse, das sind Samples einer anderen Klasse. Wir haben also Muster und diese Muster in dem Musterraum wollen wir klassifizieren. Wir wollen hier irgendwie eine Grenze dazwischen packen. Nun, bisher hatten wir das mit einer linearen Separierung gemacht. Wir hatten einfach eine Hyperebene dazwischen gelegt und gesagt, damit können wir klassifizieren. Geht zu machen. Aber angenommen, hier kommt noch eine dritte Klasse, dann müssen wir da auch noch eine Linie ziehen und da noch eine und da noch, also ganz viele, das wird ein bisschen viel. Wäre es nicht einfacher, wenn wir uns sagen, die Klasse selbst, die hängt ja ziemlich arg zusammen, das ist ja wie ein Cluster. Kann man nicht sagen, dass diese Klassendefinition als Cluster dadurch gegeben ist, dass wir einen Klassenprototypen einführen, XI, der in der Mitte ist, und der Abstand zu diesem Klassenprototyp, der ist entscheidend dafür, ob es in die Klasse reinkommt oder nicht. Damit, wenn wir diese Entscheidung haben, sparen wir uns sämtliche Geraden, die irgendwo in der Gegend rumliegen müssten, um sich abzugrenzen. Das ist die grundlegende Idee. Wenn man die Idee folgerichtig weiterdenkt, dann kann man sowas machen. Man kann also einfach entsprechende Klassenzugehörigkeitsfunktionen aufstellen, die schön möglichst symmetrisch sind, also regelmäßig. Und diese Regelmäßigkeit bekommen wir dadurch hin, dass wir eine Funktion definieren, nämlich eine radiale Funktion, eine radiale Basisfunktion, um den Klassenprototyp XI herum, eine Funktion, die hier maximal ist und hier abfällt, in beiden Richtungen. Wir können dann einen Schwellwert ansetzen, selbst wenn das Ding hier nicht 0 wird. Wir können es 0 werden lassen, wir können es aber auch einfach ganz langsam runtergehen, so wie eine Gauss-Funktion. Können wir dadurch, dass wir hier einen Grenzwert angeben, einen Schwellwert angeben und sagen, wenn dieser Schwellwert überschritten wird, dann gehört es zu der Klasse. Und wenn er unterschritten wird, gehört es nicht mehr zu der Klasse. Definieren wir uns diese Linien hier. Im Zweidimensionalen ist also diese Linie dieser Punkt im Eindimensionalen. Statt ein Intervall haben wir hier eine Menge, die wir damit rausschneiden. So dass wir insgesamt dann im Zweidimensionalen so einen Kreis rauskriegen. Das ist die Grundidee dabei. Fragen dazu? Keine Fragen? Dann wissen Sie, was wir rauskriegen müssen, ist diese Art von Funktion. Und diese Funktion nennen wir Glockenfunktion. Wie definiert man so eine Glockenfunktion? Wie würden Sie denn so eine Funktion definieren, nach den Ideen, die ich bisher erzählt habe? Was ist das Typische einer Glockenfunktion? Damit sie ihren Zweck erfüllt. Na, man sieht ja ungefähr anhand dieser Zeichnung, was es sein müsste. Erstens mal, diese Funktion müsste irgendwo aus dem Nichts kommend, kann es ruhig Null sein, müsste Null sein, soll irgendwo runtergehen, gell? Müsste also Null sein und irgendwo endlich müsste auch Null sein. Und dann müsste sie irgendwo positiv sein. Okay, gibt es noch weiteres, was wir beachten müssen? Ihnen fällt nichts auf. Ich habe mal was aufgeschrieben. Wir können sie so definieren, dass Sie sagen, sie ist größer gleich 0. Minus unendlich, plus unendlich muss aber 0 sein. Irgendwann muss sie 0 sein. Vor allen Dingen sinnvoll zu sagen, okay, das Integral davon ist endlich. Es darf nicht 0 sein, dann wäre es ein Strich. Ein Strich, den wollen wir nicht haben. Und es soll aber auch nicht unendlich sein. Es soll endlich sein. Okay, endlich. Das Ding ist also größer immer 0, irgendwas unter der Kurve ist eine Fläche da, die wir integrieren können, die ist endlich. Und das Interessante ist, bisher, was wir da uns überlegt haben, das trifft ja auf solche Funktionen zu, die beispielsweise so gehen. so, sowas hier. Das wäre, das ist aber keine Glockenfunktion. So denken wir uns keine Glockenfunktion. Das ist eine irgendeine Funktion. Das heißt, wir müssen zusätzlich zu diesen Bedingungen hier, größer 0, das ist 0, sozusagen im Endlichen, müssen wir noch weiterhin etwas tun. Und zwar sagen wir, die soll einfach mal ansteigen und sie soll wieder abfallen. Das heißt, wir können sagen, diese Funktion soll für ein bestimmtes a nicht anwachsen, soll also monoton abfallen, soll nicht anwachsen. Das heißt, diese Konstante so gehen oder so gehen, das ist okay. Und auf der anderen Seite soll sie ebenfalls das Gleiche in dieser Form nicht abfallend sein. Das heißt, sie kann entweder gerade gehen, sie kann ansteigen, sie kann konstant bleiben, aber sie darf nicht abfallen. Damit haben wir eine Funktion definiert, die immer nur hochgeht bis zu einem Wert a und dann wieder abfällt. Damit haben wir einen Wert rausbekommen, der ein globales Maximum ist. Das Ding hat also ein globales Maximum. Damit haben wir es einigermaßen definiert. Ja? Es kann keine lokalen Maxima geben, weil wenn das hier A ist und an dieser Stelle wäre eines, dann würde es ja bedeuten, dass es hier wieder abfällt. Also wenn, dann kann es ein Sattelpunkt sein, wenn es monoton ist, aber abfallen darf es nicht. Wenn es nicht abfällt, ist es kein Maximum. Also lokale Maxima kann es in dieser Form nicht geben. Aber es muss nicht immer nur gerade hochgehen, es kann auch ab und zu mal konstant bleiben. Also das ist auf alle Fälle dann eine Glockenkurve der Definition. Diese Funktion hier, ist das eine Glockenfunktion? Was meinen Sie?
Also wenn der zweite Teil senkrecht, wirklich senkrecht nach unten geht, dann ist es schon mal keine Funktion.
Okay, wenn das hier unsere... Ist das eine Glockenfunktion? Wenn dieser Teil hier senkrecht nach unten geht. Gut, nehmen wir mal an, er geht, ein Punkt ist hier, sozusagen. Dazwischen kann man auch noch diverse nehmen. Also es ist, bitte?
Nicht senkrecht.
Ist nicht unbedingt senkrecht. Aber nehmen wir mal an, senkrecht. Kann man das in dieser Definition als Glockenfunktion ansehen? Hier haben wir eine Definition. Definition. Trifft darauf zu. Man könnte es also sagen, okay, dieser Funktionsteil, der setzt sich zusammen aus, hier ist es 1 und ab hier ist es 0. 1 und ab hier ist es 0. Kommt hin. Es ist nicht anwachsend, nicht abfallend. Es ist immer monoton, hier, konstant, konstant, konstant. Das Integral ist endlich darunter. Diese Funktion ist immer größer 0. Also kann man es an solche, und es ist nicht doppelt. Das heißt, für jeden Punkt gibt es hier einen Punkt. Kann man an solche annehmen. Es gibt einen Haufen Funktionen, die man als Glockenfunktionen ansehen kann. Und ich habe Ihnen mal ein paar aufgeschrieben, was so Glockenfunktionen sein können. Zum Beispiel Kombinationen von Quetschfunktionen sind Glockenfunktionen. Wie muss man sich das vorstellen? Angenommen, Sie haben eine Funktion, das ist eine Quetschfunktion. So, s von x. Und wenn Sie die umgedrehte nehmen, s von minus x, dann sieht das beispielsweise so aus. Und die Kombination von beiden ist das hier. Sie sehen, das wird einfach addiert, dann wird noch 1 abgezogen, weil die beiden additiv natürlich größer sind. Dann gehen wir runter, ziehen den Beiß ab und dann normieren wir das Ganze noch von der Größe, sodass wir insgesamt so eine normierte Funktion kriegen. Mit 1 am Maximum. Das ist eine Glockenfunktion. Also Quetschfunktionen kann man kombinieren, kriegt man eine Glockenfunktion raus. Geht aber weiter. Ableitung von Quetschfunktionen ist wieder eine Glockenfunktion. Warum? Und das hier. Angenommen, wir haben hier solch eine Quetschfunktion, dann sehen wir, dass an dieser Stelle ist die Ableitung 0. 0, 0, dann wird sie positiv. Geht es hoch. Dann geht es aber irgendwo, hier ist sie wieder 0. Das heißt, das ganze Ding geht so runter. Die Ableitung von so einer Quetschfunktion ist gerade wieder so eine Glockenfunktion. Okay, also damit haben wir weitere Möglichkeiten, sowas zu konstruieren. Produkte von Glockenfunktionen sind wieder Glockenfunktionen, logisch. Weil die Produkte natürlich auch wieder die Eigenschaft haben, an dieser einen Stelle besonders maximal zu sein, ansonsten abzufallen. Allgemeine radiale Basisfunktion. Das heißt, wir können sagen, angenommen, wir haben eine Funktion und die ist streng monoton fallend. Und dann haben wir bei der 0 das Maximum und sobald wir ein x haben, was von 0 unterschiedlich ist, dann wird die Funktion streng monoton fallend sein. Damit haben wir allgemein radiale Basisfunktionen. Wir können also sagen, diese Funktion SG oder die Glockenfunktion ist eine Funktion, die hängt ab von dem Abstand davon. Wir können sie aber auch aus Intervallen zusammensetzen. Beispielsweise diese Funktion hier ist auch eine Glockenfunktion. Was ist das für eine Funktion? Nun, das ist nichts anderes als die quadratische Funktion, die ursprünglich so geht. 1 minus sieht dann so aus, entsprechend verändert, verschoben geht es so. Und von minus 1 bis plus 1 haben wir gerade diesen Bogen. Das ist unsere Glockenfunktion. Funktioniert also auch. Also Sie sehen, Glockenfunktionen kann man auf alle möglichen Wegen zusammensetzen. Und da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Ich habe Ihnen nur ein paar Beispiele genannt, dass Sie sehen, dass Glockenfunktionen ein sehr, sehr allgemeines Konzept ist, das man sehr unterschiedlich interpretieren kann. Und je nachdem, was für mathematische Eigenschaft man haben will, kann man die entsprechende Funktion sich zusammen konstruieren oder eine Funktion als solche, als Glockenfunktion verwenden. Und wenn die Glockenfunktion da ist, dann gibt es Sätze dafür, was die Glockenfunktionen schaffen und was nicht. Zum Beispiel, dass man damit Netzwerke konstruieren kann, die beliebig dicht approximieren können. Gut. Ein solches Netzwerk ist mit allgemeinen radialen Basisfunktionen beispielsweise folgendes hier. Ganz typisch ein Zweischichtennetzwerk, was hier solche Glockenfunktionen hat und die zweite Schicht hat normale lineare Sigma-Neuronen. Das heißt, das ist eine gewichtete Summe, mehr nicht. Und das hier ist dann eine Glockenfunktion jeweils. Jedes eine ist eine Glockenfunktion. Typisches Beispiel dafür ist sowas. Die zweite Schicht ist die gewichtete Summe von den Ys. Die Ys sind an dieser Stelle hier. Und die erste Schicht, in gerade Ausgaben, sind die S. Und S kann man beispielsweise als gaußsche Glockenfunktion verwenden. Dann sieht das Ganze so aus. Zweidimensionale Eingabe. Jedes von diesen, das sind drei verschiedene RBFs, also drei verschiedene Basisfunktionen, die haben ihren Stand oder ihre Klassenprototyp-Gewichten, sind gerade hier, hier und hier. Und Sie sehen, jeweils wenn die Eingaben sehr dicht am Zentrum sind, dann wird die Funktion sehr groß. Das Ganze wird noch gewichtet mit den Gewichten hier drin. Hier habe ich drei verschiedene Gewichte gewählt. Entsprechend gibt es drei verschiedene Peaks. Und das ist das, was man beobachten kann an diesem einen F1 zum Beispiel. Wenn man den Input variiert, dass es dann verschieden hoch die Peaks gehen. Das ist die Überlagerung von diesen RBFs. Ist das plausibel, dass das so aussehen wird? Wenn nicht, sagen Sie es. Dann versuche ich es nochmal anders zu erklären. Wenn das plausibel ist, dann gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir das Ganze normieren. Das sieht so aus. Diesmal machen wir wieder das wie vorher, nur wird das Ganze noch durch die Gesamtaktivität normiert, von dem, was überhaupt da ist. Mit anderen Worten, das Y ist gerade dieser Teil hier. Das ist nicht nur das S, wie hier, sondern das S ist außerdem noch normiert durch die Gesamtsumme. Dann sieht es für diese drei, die gleichen drei RBFs, die gleichen drei Punkte, sieht es etwas anders aus. Plötzlich haben wir hier Ebenen zu sehen. Warum? Woher kommen die Ebenen? Nun, die Summe aller RBFs ist hier unten zu sehen. Wenn wir genau an dieser Stelle sind, ist der Einfluss von dem und dem praktisch null. Die sind so weit weg. Also teilen wir S durch S und es ist 1. Egal wo wir sind, es ist immer 1. Multipliziert mit dem Gewicht danach, dann kommen wir auf eine Ebene, diese Ebene hier. Das gleiche gilt für das Ding, das ist diese Ebene, für das Ding, das ist diese Ebene. Wenn wir uns dagegen an den Rändern nähern, dann spielen plötzlich die Nachbarn auch noch eine Rolle. Dann ist es nicht nur S durch S, sondern S1 plus S2. Und das hier ist dann gerade mal S1 oder S2. Das heißt, an den Rändern schlägt das Ganze um. Der Einfluss der Nachbarn nimmt zu und wir haben eine ganz scharfe Kante und wir kommen dann auf das nächste Plateau, wo wir wieder nur diese normierte Ausgabe haben, wie hier. Und hier ist es das Gleiche. Gut, das sind also zwei verschiedene Versionen von solchen Zweischichtennetzwerken. Einmal nicht normiert, einmal normiert. Wozu kann man die verwenden? Nun, Sie sehen, wenn man das hier übereinander lagert, dann könnte man denken, okay, wenn wir hier eine Art von Funktion haben, eine sehr starke Funktion, beispielsweise unregelmäßige Funktion, die wir approximieren wollen, dann bietet sich an, die erste Version zu nehmen, die nicht normierte. Ich male es Ihnen mal hier auf, damit Sie die Unterschiede besser sehen können. Das hier soll mal unsere Funktion sein. Dann, wenn Sie hier ein RBF haben, dann können Sie das beispielsweise, nehme ich mal grün an, so, das nächste könnte beispielsweise hier sein, so, und das dritte hier, sodass die Summe aller dreien entsprechend gewichtet gerade das hier ausmachen, was wir approximieren wollen. Sie sehen, diese Aktivitäten, verschieden stark gemacht, geben als Überlagerung gerade so eine unregelmäßige Kurve. Zur Approximation ist das also sehr schön. Wollen wir dagegen eine Klassifikation machen, dann ist es natürlich sinnvoll, diese Version hier zu verwenden, weil diese Version die Klassifikationsentscheidung immer konstant ist, bis zu den Rändern, da wo die anderen Nachbarn entscheiden sind. Und dann ist diese Klassifikationsentscheidung und dann ist diese hier entscheidend. Das heißt, Klassifikation ist besser mit der normierten Version zu machen. Approximation ist mit der nicht normierten. Die Klassifikation würde in unserem Fall hier unten etwas anders aussehen. Nun, wenn wir das mit der normierten Version machen würden und auch versuchen zu approximieren, dann würden wir hier praktisch eine Konstante rausbekommen. So, an dieser Stelle kommt dann die nächste Konstante, an dieser Stelle dann die nächste Konstante. Wir haben also wieder eine Approximation unserer roten Kurve oder vorher weiß durch Blau, aber mit vielen Fehlern, immer durch solche geraden Plateaus und das abgesetzt. Das ist also die Überlegung, wie verwende ich solche RBF-Netze? Die normierte oder nicht normierte Version. Fragen dazu? Keine Fragen? Dann zeige ich Ihnen kurz, wie das Ganze aussieht, in einer symbolischen Form. Wir ergänzen also unser normales zweischichtiges Netz in dem normierten Fall durch solche symbolischen Aktionen. So könnte man das beispielsweise aufmalen, um sich das klarzumachen und im Gedächtnis zu behalten. Wir haben wieder eine gewichtete Summe von solchen S-Schlange-Aktivitäten und die wiederum sind gerade die normierte Version von aller Aktivitäten, die dann reinkommt. Gut, das waren kurze Einführungen RBF-Funktionen. Ich möchte jetzt auf etwas übergehen und Ihnen etwas Anspruchsvolleres zeigen, und zwar der Frage nachgehen, wenn wir solche RBF-Funktionen präsentieren, wann sind sie eigentlich optimal? Gibt es optimale RBF-Funktionen? Etwas, was besonders gut funktioniert, was in jedem Fall vorzuziehen ist gegenüber anderen. Und im Unterschied zu dem AS1-Kurs, der nur RBFs eingeführt hat und gesagt, okay, und dann kann man sie verwenden, möchte ich Ihnen etwas genau erzählen über die Frage, was wollen wir eigentlich und wie kriegen wir es raus? Wie kriegen wir optimale RBF-Funktionen raus? Nun, dazu gucken wir uns mal an, wie es mit der Information aussieht, die solche RBF-Funktionen repräsentieren können. Und als Kriterium für ein gutes Funktionieren nehme ich jetzt die Information an. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie ich die Information rausbekomme. Nun, welche Basisfunktionen sind dafür entscheidend? Basisfunktionen seien mal mit p von x gegeben. Und dann ist die Frage, wenn die Entropie von diesen Funktionen vorhanden ist, wie kann sie optimiert werden? Angenommen, p sind meine unbekannten Funktionen mit optimaler Information. Wie kriege ich raus, wie das Ganze überhaupt funktionieren muss? Welche Funktionen müssen Sie haben? Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Also, ich möchte gerne suche Funktionen p von x mit h von p maximal. Was für Voraussetzungen habe ich? Was für Annahmen? Nun, p von x, das ist die erste Nebenbedingung, diese Funktion p von x soll endliche Varianz haben. Also, das bedeutet x² minus Sigma² gleich 0. Weiterhin weiß ich, das Ganze soll normiert sein. Oder könnte man sagen, Erwartungswert von 1 über x minus 1 gleich 0. Jetzt, wie kriege ich das raus? Ich suche das hier maximal unter Nebenbedingungen. Und wenn ich eine Funktion optimieren möchte unter Nebenbedingungen, dann verwende ich immer einen bestimmten Ansatz. Welches Stichwort können Sie mir da geben? Genau, Lagrange. Wir stellen eine Lagrange-Funktion auf. Lagrange-Funktion von p, μ1, μ2. Das ist gerade h von p plus μ1 mal g1 plus μ2 mal g2. Und g1 und g2 sind die Nebenbedingungen. Das hier ist also G1 und das hier ist G2. Die schreibe ich mir mal hin. Und ich weiß, das Ding ist optimal, wenn die Ableitung 0 ist. DL nach den verschiedenen Variablen soll 0 sein. Nur nach der Variable oder nach dieser abgeleitet, gibt sofort die Nebenbedingungen wieder. Denn nach, beispielsweise nach μ1 abgeleitet fällt das weg, das ist konstant bezüglich μ1, das fällt weg. Und hier fällt das weg, gibt es nur g1 und g1 steht schon da. Das ist 0. Also das sind nur unsere Nebenbedingungen, die brauchen wir nicht abzuleiten. Interessant ist entscheidend diese Parameter p. Wir leiten also die Lagrange-Funktionen ab nach dem Parameter p, was eine Funktion ist, lustigerweise, und nicht irgendwie eine Variable, die sonst da ist, sondern eine im Funktionenraum. Checken wir durch alle Funktionen, die das Ganze erfüllen sollen. Das ist also von h von p plus μ1 Integral px² dx plus μ2 Integral p dx jeweils von minus bis plus unendlich. So, was ist das? Nun, das können wir alles zusammen reinbringen. Zuerst mal ableiten. Was ist die Ableitung davon? Von diesem hier. Nun, die Ableitung von h von p, das war die h von p, habe ich es irgendwo hingeschrieben, h von p war minus Integral, minus endlich bis plus unendlich, p von x log p von x dx. Das ist die differenzielle Entropie. Gut, das muss ich ableiten. Wenn ich das ableite, kann ich die Ableitung hineinziehen und hier drinnen ableiten. Was kommt da raus? Das ist also gerade d nach dp. Ich schreibe es mal direkt. Minus unendlich, plus unendlich, minus p log p plus μ1 px² plus μ2 p dx. Abgeleitet ist dann gerade Integral minus unendlich bis plus unendlich. Das hier abgeleitet, das ist gerade minus log p plus nochmal das mal dem abgeleitet, das ist gerade p durch 1 durch p oder p mal 1 durch p oder p durch p und es ist gerade 1. Das ist also gerade minus p mal 1 durch p plus μ1, das abgeleitet danach ist gerade x² plus μ2. Das nach p abgeleitet ist gerade nur μ2. dx gleich 0. So, das soll 0 sein. Wann ist das 0? Nun, das kann nur dann 0 sein. Für alle p's und alle x², für sämtliche Sachen kann es nur 0 sein, wenn das hier innen drinne 0 ist. Wir können also sagen, das ist genau dann 0, wenn hier minus log p minus 1 plus μ1 x² plus μ2 gleich 0 ist. Nun, was bedeutet das? Wir können das Ganze mit minus 1 multiplizieren und rumbringen. Das heißt, log p ist gerade gleich, das ist also plus 1, das ist also minus 1. Minus 1 plus μ2 plus μ1 x², pardon, Habe ich das jetzt richtig? Ja, minus das hier auf die andere Seite, sodass das hier noch übrig bleibt. Okay, haben wir. So, das bedeutet, wir haben p von x ist gerade e hoch, das Ganze. Das ist also e hoch minus 1 plus mu 2 und dann mal e von mu 1 x². Nichts anderes als a mal e hoch mu 1 x². So, was wir jetzt rausbekommen haben, besagt, die optimale Funktion, die wir mit maximaler Entropie, ist die Gauss-Funktion. Die Gauss-Funktion hat die maximale Entropie. Das ist ein Ergebnis, was der Shannon schon mal rausgerechnet hat. Es ist relativ einfach. Wir haben hier in sich, das hier ist die Nebenbedingung NB2, das ist Nebenbedingung NB1. Unter diesen Nebenbedingungen kommt raus die Funktion mit maximaler Entropie ist die Gauss-Funktion eine Glockenfunktion. Also wenn wir eine Glockenfunktion suchen mit maximaler Entropie, dann müssen wir die Gauss-Funktion nehmen. Die hat es. Alle anderen Glockenfunktionen sind nicht so optimal, aber die hat es. Gut. Gibt es Fragen dazu? Wenn nicht, dann möchte ich gerne Sie noch mit involvieren. Das Ding funktioniert genau dann, wenn wir ein Intervall haben von minus unendlich bis plus unendlich. Angenommen, wir haben ein Intervall von 0 bis 1, was ist dann das Optimum? Suche p von x mit h von p gleich maximal und x Element aus 0, 1. Wann ist es dann? Was ist das für eine Funktion? Welche Funktion kriegen wir daraus, die optimal ist? Nun, wenn wir das annehmen, 0 und 1, wir also ein festes Intervall haben, dann bedeutet das, dass wir in einem festen Intervall diese Nebenbedingung hier gar nicht brauchen. Die NB1 können wir weglassen. Wenn wir diese NB1 weglassen, welche Funktion kommt dann raus? Das können Sie gerade selbst ausrechnen, bitte. Welche Funktion ist optimal im Intervall 0 bis 1, wenn wir diese Funktion hier weglassen, NB1? Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und schreiben es einfach auf. Wiese voran. Der Weg zum Schreiben da. Hat jemand was rausgekriegt? Es ist relativ einfach. Sie können die Rechnung verwenden, die da schon an der Tafel steht, nur an einer bestimmten Stelle müssen Sie sich entsprechend entscheiden. Haben Sie was? Bitte? Richtig. Vollkommen richtig. Was Sie haben, ist, die ganze Rechnung geht genauso wie vorher und an dieser Stelle haben Sie zwei Nebenbedingungen. Und in unserem Fall haben Sie nur noch log p gleich 1 plus μ2. μ1 mal x² nicht, denn diese Nebenbedingung haben Sie nicht eingesetzt. Die fällt weg. Das heißt, Sie wissen, okay, p von x ist gleich das Ganze e hoch oder a. Aus der Normierung, aus diesen Nebenbedingungen, wenn man die entsprechend weiter einsetzt, folgt daraus, dass a gerade, aus den Normierungsbedingungen, gerade die üblichen Konstanten sind für die Gauss-Funktion. Das ist Wurzel 2pi Sigma und μ1 ist gerade minus 1 durch Sigma Quadrat. Das sind die Normierungskonstanten, die aus diesen Nebenbedingungen rausfolgern, wenn man sie direkt einsetzt. An dieser Stelle haben wir a. Und a, wie groß ist a? Nun, wir wissen, das ist ein Intervall von 0 bis 1. Und in diesem Intervall muss es drin sein. Die Wahrscheinlichkeitsmasse muss 1 sein. Wenn die 1 ist, das Integral 1 ist, heißt es, dass das Ganze 1 ist. A gleich 1. Wir haben also hinterher eigentlich rausbekommen, nur dann, wenn die Wahrscheinlichkeitsdichte konstant ist, diese Funktion, also eine Glockenfunktion, in diesem Sinn ist, das ist so eine Art Rechteck, dann ist es optimal, im begrenzten Intervall. Also immer dann, wenn unsere Signale oder unsere Daten, die wir angucken, aus einem begrenzten Intervall sind, dann haben Sie dann exakt die maximale Information, wenn wir alle, wenn die Wahrscheinlichkeit überall gleich ist, also eine konstante, uniforme Wahrscheinlichkeitsverteilung, wenn sie dagegen unendlich ist, ein unendliches Intervall, dann ist es die Gauss-Verteilung. Die garantiert nämlich, dass die Varianz endlich bleibt. Diese Verteilung hier ist nicht für Unendlichkeit vorgesehen, denn dann wäre ja unendlich viel Wahrscheinlichkeitsmasse da. Das geht nicht. Da würde die Normierungsbedingung verletzt werden. Deshalb ist es für die optimale Funktion genau dann, wenn wir hier solch ein festes Intervall haben. Sie können das Ganze auch nachrechnen. Angenommen, Sie hätten ein halbfestes Intervall, also das hier geht bis unendlich, aber hier fängt es mit 0 an. Dann ist eine andere Funktion die optimale Funktion, in diesem Fall die exponentiell abfallende Funktion, hat optimal viel Information. Also je nachdem, welche Randbedingungen Sie gegeben haben, je nach Kontext, haben Sie unterschiedliche optimale Funktionen von Signalen. Konkret für unsere Arbeit oder für das, was wir machen wollen, nämlich Muster erkennen, Muster klassifizieren, Daten analysieren, da bedeutet es, dass diese Wahrscheinlichkeitsdichte der eintreffenden Daten nur dann optimal verarbeitet werden, bei einem unendlichen Intervall durch Gauss-Funktionen, also Glockenfunktionen, bei einem festen Intervall durch uniforme Funktionen. Die müssen also zwischen 0 und 1 vorhanden sein. Das ist die grundlegende Logik bei der ganzen Geschichte. Gut. Gucken wir uns das nochmal kurz an, als Folie, die Gedanken wiederholen. Wir haben zwei Nebenbedingungen, um das zu maximieren, und zwar die Funktion selbst zu maximieren. Welche Funktion ist da optimal? Wir setzen die Lagrange-Funktion an, rechnen durch, das ist sowieso erfüllt, weil wir die Nebenbedingungen so gewählt haben. Und an dieser Stelle, wenn wir das ausrechnen, kommen wir direkt drauf auf die Gaußsche Glockenkurve als optimale Funktion, die diese Anfrage erfüllt. Das ist die optimale Funktion. Haben wir dagegen Basisfunktionen, die in einem beschränkten Intervall sind, dann können wir das gleiche wieder ansetzen, eine Nebenbedingung, und setzen wieder unseren Lagrange-Mechanismus an, allerdings nur mit einer Nebenbedingung, und bekommen konkret direkt raus, das Ganze ist konstant, ist in diesem begrenzten Intervall das Optimum da, Optimum vorhanden. Gut. Wie kann man dieses Wissen verwenden? Nun, wir können uns beispielsweise überlegen, angenommen, wir haben alle möglichen Daten, die in unser Netz reingehen, die aus einem unendlichen Intervall stammen, minus unendlich, plus unendlich. Und wir bilden sie ab auf ein begrenztes Intervall, nämlich bei den Neuronen sieht es so aus, dass die auf eine maximale Feuerrate das abbilden. Mehr kann das System gar nicht. Zwischen 0 und Maximum, also auf ein begrenztes Intervall, dann müssen wir eine Funktion finden, die das optimal macht, die Information erhält. Und die Information wird am besten dadurch erhalten, dass wir eine solche Transformation machen, dass aus dem unendlichen Intervall ein endliches Intervall wird. Wie geht das? Das ist relativ schnell gezeigt. Folgendes. Wir wollen unser Intervall minus unendlich plus unendlich abbilden auf ein Intervall 0, 1 und suchen eine geeignete Funktion. Wie finden wir die? Nun, wir überlegen uns Folgendes. Die Wahrscheinlichkeit insgesamt von minus unendlich plus unendlich von unserer Variable x ist identisch von der Variable y, die Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die hier ist irgendeine Wahrscheinlichkeitsverteilung und hier haben wir eine zweite. Pardon, das ist, und zwar y dy. Das ist gerade in unserem begrenzten Intervall die Ausgabe. Wir haben also hier auf ein x wird abgebildet auf ein y. Das ist gerade p von y. Und das ist gleich 1. Das ist die Nebenbedingung. So, wir müssen also versuchen, die Wahrscheinlichkeitsdichten der Variablen zu transformieren. Und zwar so geschickt, dass egal, was ich vorher habe, dass hinterher mir gerade eine optimale Information vorliegt. Wir wissen, das Ganze muss das hier erfüllen. So, das ist das, was herauskommen wird. Was machen wir? Nun, wir wissen, y ist s von x. Wenn dem so ist, dann wissen wir auch, dass dy nach dx gerade die Ableitung von dieser Funktion s ist, also s' von x. Oder dy gleich s' von x dx. So, was heißt das konkret? Nun, wir können das hier voraussetzen. Integral von 0 bis 1, p von y, dy ist nichts anderes als Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Und da können wir für das dy setzen wir das hier ein, s' von x dx. Und für das p von y wissen wir, das ist konstant, und zwar gleich 1. Denn das ist ja das, was wir haben wollen. Uniform heißt konstant. Angenommen, wir wollen dieses Konstant erreichen, dann entspricht das hier dann entspricht es diesem Integral, was ja gleich 1 ist. Was heißt das? Das ist gerade diese Wahrscheinlichkeitsdichte plus unendlich p von x dx, sodass wir sagen können, wenn wir diesen Term hier und diesen hier vergleichen, s' von x ist gerade gleich p von x. Damit das uniform wird, müssen wir also diese Bedingung hier erfüllen. Wir müssen so eine Transferfunktion wählen, dass die Ableitung gerade die Wahrscheinlichkeitsdichte ist von den Mustern, die wir vorher reinbekommen. Wir müssen also, wenn wir das so haben, dann wissen wir, okay, wenn das Ganze ist, wenn das die Ableitung ist, dann wissen wir, okay, nach dem allgemeinen Theorem der Integralrechnung ist s von x gleich, oder sagen wir mal, ja, s von x, gerade gleich ist das Integral von p von x, sagen wir x Schlange, dx Schlange jetzt mal als Hilfsvariable gesehen. Mit anderen Worten, um diese Bedingung zu erfüllen, reicht es zu sagen, ich nehme eine Funktion s. Diese Funktion s ist gerade das Integral der Wahrscheinlichkeitsdichte von dem, was ich reinbekomme, bis zu einem Punkt. Und das ist die Funktion S. Wie sieht die aus? Nun, wir gucken uns das mal an. Das hier sei mal x. In diesem Fall könnte man sagen x Schlange. Und wir haben eine Funktion, und das hier sei irgendeine Wahrscheinlichkeitsdichte, dann ist die Funktion S gerade das Integral davon. Das Integral wird am Anfang sehr klein sein und wird mit laufendem Punkt x hier auf dieser Achse wird immer größer werden. So, und irgendwann mal wird es aber nicht mehr weitergehen und dann wird es so sein. Das heißt, es geht von 0 und geht auf 1. Und irgendwann ist das Integral 1. Das wird es irgendwann erreichen im Laufe dieser Zahlenstrahlachse. Damit haben wir uns definiert eine Transferfunktion. Wir sehen, diese Transferfunktion ist nichts anderes als eine Squashing-Function. Wir haben also eine Quetschfunktion und die Quetschfunktion, die optimal ist, die muss so errechnet werden. Die Ableitung davon von der Quetschfunktion hatten wir ja schon gesehen, das ist gerade eine Glockenfunktion. Das nur nebenbei. Die Quetschfunktion müssen wir rausbekommen. Und je nachdem, was für eine Art von Wahrscheinlichkeitsdichte wir verwenden, ist das Ganze vorhanden. Haben wir eine Wahrscheinlichkeitsdichte, beispielsweise einer Gauss-Funktion, sowas hier, dann ist die Quetschfunktion das Integral davon. Und das Integral der Gauss-Funktion ist die gaussische Fehlerfunktion. Das ist etwas, was man analytisch nicht ausrechnen kann, sondern das gibt es in numerischen Tabellen. Die kann man nachgucken. Die muss numerisch integriert werden. Diese Funktion hier, also bei der richtigen Gauss-Verteilung als Eingabe, bekommen wir das als Quetschfunktion. Und das bildet uns gerade ab. Dieses gesamte Intervall von 0, von minus unendlich bis plus unendlich, bildet uns ab auf das Intervall von 0 bis 1. Und dann haben wir am Anfang gerade eine Funktion, die im Prinzip so geht. Das ist die Grundidee. Und damit haben wir aus einem Wahrscheinlichkeitsverteilung, in irgendeiner Wahrscheinlichkeitsverteilung, es geschafft, die optimale rauszubekommen. Diese Erkenntnis ist gereift, das gab es mal einen Artikel, der sich damit beschäftigt hatte, wann sind eigentlich Nerven besonders effizient mit ihren Signalen, die sie durchlaufen lassen. Und der hat sich dann überlegt, effizient sind sie genau dann, wenn sie das auf diese uniforme Verteilung abbilden können. Und Quetschfunktionen, wie sie normalerweise so bei Nerven vorkommen, das heißt, wenn da eine Eingabefrequenz kommt von Signalen, dann gibt die Ausgabefrequenz nur zwischen zwei verschiedenen Punkten, kann man dadurch optimieren, indem man diese Quetschfunktion hier anpasst. Man kann verschiedene Quetschfunktionen durch Parameter anpassen, optimieren, sodass sie optimal viel Information durchlaufen lassen. Wir können also diese ganzen Schichten von Neuronen optimieren, indem wir mit Parametern dran rumstellen, sodass optimal viel Information durchgegeben wird, durch diese verschiedenen Schichten. Das zur Frage, wie kommt es, dass verschiedene Leute unterschiedlich intelligent sind? Ich würde sagen, die einen können ihre Parameter besser anpassen, die anderen weniger gut, sodass optimal Information durchkommen kann. Gibt es Fragen zu dieser kurzen Rechnung hier? Es ist verblüffend, dass man einfach nur aus der Tatsache, dass das konstant sein muss, direkt rausbekommt, okay, dann müssen wir das Integral nehmen und genau gesagt die Ableitung nehmen und die Ableitung dann so verwenden, dass das Integral gerade diese Funktion, die Quetschfunktion bedeutet. Also, Erkenntnis ist, wenn wir eine Funktion suchen, die optimal ein x aus dem unendlichen Intervall in ein beschränktes Intervall 0 und 1 abbildet, mit maximaler Information, dann ist es gerade die Funktion, die, wenn die, deren Ableitung der Dichtefunktion ist. Das Ganze ist mal aufgemalt an dieser Stelle. Sie sehen es folgendermaßen, wie das funktioniert. Hier sei mal die Dichtefunktion der Eingabe aufgetragen und hier ist bei 0 an dieser Stelle und bei diesem ist etwas höher. Das Integral davon geht entsprechend hoch, irgendwann ist es 1. Und wenn man dann die Dichtefunktion von diesem hier an dieser Kurve hier abspiegelt, sieht man, dass das Ganze fast sozusagen so eine Art von Rechteck bildet. Hier nicht ganz. Es hängt von dieser Art von Kurve ab. Ist sie steiler, dann ist das Ganze hier größer, ist sie langsamer, dann geht es weiter runter. Das sind also unterschiedlich, je nachdem, wie die Kurve proportioniert wird, gibt es eine unterschiedliche Verteilung bei der Ausgabe. Und das Ganze ist hier mal aufgezeichnet. Das hier ist ein Gewicht, was man verschieden wählen kann, nach dieser Gleichung, diese Zs. Die tunbare Transferfunktion oder diese Quetschfunktion ist gerade die Fermi-Funktion mal gewählt. Die Fermi-Funktion ist das hier und da ist innen drin diese Parameter Z, der durch Gewichte gegeben sein kann. So, und jetzt drehen wir mal an diesem W und gucken uns an, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung aussehen wird. Und wir sehen, wenn diese Transferfunktion ändert sich leicht und die Wahrscheinlichkeitsverteilung ändert sich aber auch. Und wenn wir ein sehr großes W wählen, dann geht sie so rum. Wenn wir ein sehr kleines W wählen, dann geht praktisch die Gauss-Funktion direkt durch, ohne Probleme. Wir wollen also eine Gauss-Funktion transferieren auf eine uniforme Funktion. Und wenn wir dazwischen diese Ws wählen, dann gibt es einen Punkt, das W optimal, da geht es gerade zack, gerade und dann wieder runter. Da haben wir dieses schöne Rechteck drin, diese konstante Wahrscheinlichkeitsverteilung. Damit ist also ein optimales W eingestellt möglich. Und so können Sie sich vorstellen, dass Sie einen eigenen Algorithmus entwickeln können, der diese Ws hier lernt, sodass optimal die Einstellung für eine unbekannte Wahrscheinlichkeitsverteilung erreicht wird. Also, nochmal zusammengefasst als Erkenntnis, was ich weitergeben möchte. Alle formalen Neuronen, die Quetschfunktionen haben, haben einen Informationstransfer. Und der optimale Informationstransfer wird dadurch gewährleistet, dass sie so eingestellt sind, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die bei der Eingabe vorhanden ist, wie auch immer sie geartet ist, dass die so optimal transformiert wird, dass die Ausgabe gerade eine uniforme Verteilung ist, weil die Ausgabe nur zwischen den festen Werten 0 und 1 gehen kann und kein beschränktes Intervall ist. Also in so einem beschränkten Intervall müssen wir dann überlegen, okay, die optimale Funktion muss konstant sein und auf diese konstante Funktion wollen wir alles transformieren. Okay, das war jetzt zum Hintergrund, was für Funktionen kann ich mit Information optimieren dabei. Fragen dazu, zu diesem Komplex? Keine Fragen? Dann würde ich Ihnen kurz zwei Antworten, zwei Demos dazu geben, bevor ich auf ein anderes Problem komme, aber das würden wir beim nächsten Mal. Eine Anwendung davon ist die Parzen-Winner-Methode. Parzen war ein Mann, der hat sich etwas überlegt, eine sehr effiziente Methode, wie man Wahrscheinlichkeitsdichten approximieren kann. Und zwar ist die Idee folgende, man nehme eine Gauss-Funktion, die hat optimal viel Information, das wissen wir jetzt, und für jedes Sample, was wir haben, packen wir ein Wert, das ist ein Sample, packen wir drumherum eine Gauss-Funktion und sagen, wahrscheinlich der Einfluss von diesem Sample, dass da noch mehr Samples existieren, ist gerade Gauss. Das ist das Optimum, was wir wählen können an Informationen. Und wir nehmen einfach für jedes Sample eine Funktion, addieren es dazu und raus kommt als Resultierende das als vorläufige Schätzung der Wahrscheinlichkeitsdichte, die überhaupt da vorhanden ist. Das ist sehr praktisch. So einen ähnlichen Ansatz macht gerade ein Student, der bei mir eine Masterarbeit macht, bei BMW. Die versuchen gerade rauszubekommen, wie kann man eine App entwickeln, um den Leuten klarzumachen, dass da ein Parkplatz vorhanden ist. Und sie basieren einfach ihre Parkplatzschätzung auf allen Abgaben, wo jemand mal geparkt hat, das sagt das lokale Bordsystem, und wo Knöllchen verteilt wurden, also die Strafzettel, das heißt, da ist keiner Parkplatz. Und diese Aussagen werden dahingehend genommen, beispielsweise, da ist ein Parkplatz und da ist ein Parkplatz und da ist ein Parkplatz. Gauss'sche Funktion drumherum gelegt, gibt eine Schätzung, dass da ein Parkplatz ist und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist da ein Parkplatz. Das heißt, wir haben die Parsons-Window-Methode, um so etwas ganz experimentell schätzen zu können und dann dem Benutzer zu sagen zu können, mit großer Wahrscheinlichkeit 0,8, dort ist ein Parkplatz, da kann er parken. Da ist aber wahrscheinlich kein Parkplatz, soll er möglichst nicht hinfahren. Da kriegt er nur Knöllchen. Nicht das eine, viele Autos. Die haben eine ganze Flotte von Autos und kriegen immer bei jedem Event, kriegen sie sowohl vom lokalen System als auch nachher dann durch die Knöllchen, durch die Stadt und so, offizielle Informationen. Es wird in einer großen Datenbank zusammengeführt und mit dieser Datenbank, auf der beruht dann diese App, die das zentral sozusagen prüft. Und BMW versucht da wohl damit zu punkten und ein bordeigenes System für Parkplatzsuche zu geben, ohne dass man jetzt die ganzen offiziellen Informationen, da ist ein Parkhaus und so weiter, nimmt, sondern nur pragmatisch. Was kann man aufgrund der Daten, die wirklich vorliegen, sagen und nicht, was sind die offiziellen Versionen davon? Das ist die Grundidee. Also Parsons-Window-Methode ist eine gute Idee, um optimale Schätzungen abzugeben. Es gibt sogar Sätze darüber. Das ist sozusagen der Ansatz, zu sagen, das ist eine Überlagerung sämtlicher Ws, die abhängig sind von xi. Und man muss dann teilen durch die Anzahl, um diese Normierung zu erreichen. Das ist sozusagen eine Gauss-Funktion. Und wenn man das Ganze guckt, dann kann man sogar aussagen, dass es eine perfekte Approximation ist, wenn diese Breite Sigma abnimmt. Je mehr von diesen Dingern man hat, umso schmaler reicht es, dass der lokale Einfluss nicht zu weit reicht. Das heißt, wenn Limes Sigma von n 0 ist, das heißt, man macht es immer weiter mit größerem n, je mehr größer n gegen unendlich geht, dann haben wir eine perfekte Approximation. Wobei das hier dann noch mit gelten muss. Okay. Das sind nur die Sätze, die nebenher sind. In der Praxis ein praktischer Ansatz, das zu machen. Das hat man beispielsweise geschätzt in der Physik sehr gerne. Da hat man die Überlagerung von solchen Basisfunktionen optimaler Informationen genutzt, um solche Nebelfelder genauer abzugrenzen. Die Punkte sind Beobachtungen unterschiedlicher Helligkeit von Sonnen. Und die Frage ist, wie sieht das ganze Nebelfeld aus, dieser Gasnebel, der aus riesigen Ausmaßes ist. Man hat das Ganze mit Parsons-Window-Überlagerung gemacht und das ist das Ergebnis. Man bekommt also raus, interessante Informationen, an dieser Stelle ist das Zentrum von diesem Nebel, da ist also besonders viel Materie, wo also auch viele Sonnen sind und hier sind weniger. Man sieht sozusagen diese Höhenlinien der Intensität als Schätzung von dem Gesamten. Man kann also daher sagen, okay, hier müssten ein paar auftreten, da sind vielleicht ein, zwei, aber das hängt dann so zusammen. Man kriegt eine Struktur raus aus diesem diffusen Bild hier, nur aufgrund von solchen Überlagerungen. Parzen-Window-Methode. Sehr praktisch, wie Sie sehen können. Gerechtfertigt durch die Überlegung, das sind optimale Informationsträger, die wir da einsetzen und die ganz gut verwendet werden kann. Gut, damit bin ich für heute zu Ende angekommen an meinen Ausführungen. Gibt es Fragen dazu? Ist Ihnen noch was aufgefallen? Wenn nicht, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja? Okay.